Also wir lesen am Anfang von Apostelgeschichte, Kapitel 19. Wir fangen Vers 8 an, aber die Predigt kommt von 11 bis 20. 11 bis 20. Er, das heißt Paulus, ging aber in die Synagoge und sprach freimutig 3 Monate lang, indem er sich mit ihnen unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. Als aber einige sich verhärteten und ungehorsam blieben und vor der Menge schlecht redeten von dem Weg, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und redete täglich in der Schule des Tyrannus. Dies aber geschah 2 Jahre lang, so dass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als auch Griechen, das Wort des Herrn hörten. Und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus, so dass man sogar Schweißtücher oder Schürze von seinem Leib weg auf die Kranken legte und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister ausführen. Aber auch einige von den umherziehenden jüdischen Beschwörern unternahmen es, über die, welche böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus anzurufen, indem sie sagten: Ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Es waren aber 7 Söhne eines jüdischen Hohenpriesters Schewas, die dies taten. Der böse Geist aber antwortete und sprach zu ihnen: Jesus kenne ich, Paulus weiß ich, aber ihr, wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und bezwang sie miteinander und überwältigte sie, so dass sie nackt und verwundet aus jenem Haus entflohen. Dies aber wurde allen bekannt, sowohl Juden als auch Griechen, die zu Ephesus wohnten, und Furcht fiel auf sie alle, und der Name des Herrn Jesus wurde erhoben. Viele aber von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und gestanden ihre Taten. Zahlreiche aber von denen, die Zauberei getrieben hatten, trügen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberdrachen. So wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. Lieber Vater, wir danken dir jetzt, dass wir dein Wort hören können. Dass du eben heute das Wort mit Macht hervorbringst. Hilf mir, klar zu sprechen. Hilf uns, das Wort ins Herz zu bringen. Gott, hilf uns, dich zu sehen, deine Ehre und dein Lob zu preisen. Amen. In der Mitte des Koreakriegs fuhr ein Schiff namens Wisconsin durch das Koreanische Meer. 3 nordkoreanische Soldaten auf einem Hügel sahen das Schiff und haben es mit einer 155 mm Artillerie geschossen. Die Soldaten haben das Schiff gekratzt, leicht, und 3 Männer in Wisconsin würden leicht verletzt. Sie wollten die Seemänner vertreiben, aber sie waren nicht bereit für die Antwort von diesem Schiff. Das Schiff hat seine 400 mm plus Kanone auf diese 3 Soldaten gezielt und geschossen. Die Soldaten würden getötet und fast der ganze Hügel würde auch zerstört. Sie waren nicht bereit, mit dieser Macht zu kämpfen. Wir haben von solchem einem Gerangel in dem geistlichen Krieg gleich gelesen. Wir sind jetzt in der Mitte der Apostelgeschichte, was wirklich eine erweiterte geistliche Geschichte von dem geistlichen Krieg und dem christlichen Sieg ist. Das Evangelium ist schon in Jerusalem, in Judäa und Samaria, aber jetzt kommt es bis an das Ende der Erde. In diesem Text hören wir über die Werke und Wunder von Paulus in der Stadt Ephesus. Ephesus ist in, was heute Türkei ist, an der südwestlichen Küste. Ephesus war eine Stadt, wie so viele andere im Römischen Reich. Gewalt, Promiskuität, Zauberei, falsche Religionen waren überall in dieser Stadt. Wir können etwas darüber in dem Epheserbrief lesen, aber in jedem Kapitel, das heißt jedem Kapitel der Apostelgeschichte, ist das Wort Gottes das Evangelium der Sieger über alle seine Feinde. Was wir hier lesen, ist, wie der Heilige Geist und ein böser Geist wirken im Leben des Menschen. Besser gesagt, wir sehen die wahre Vollmacht Gottes durch sein Wort. Das kommt in vier Teilen: Wunderwerke, Betrüger, Büste und Bekenntnis. Ersten Versen 11 und 12, wir sehen die Wunderwerke. Es gibt ein Wort, das wir bemerken sollten in 11 und 12. Ungewöhnliche. Wir haben schon von Wundern gehört. Die Bedeutung des Wunders ist eigentlich etwas Ungewöhnliches, nicht normal. Warum sehen wir hier ungewöhnliche Ungewöhnlichkeiten? Lukas erzählt uns in Vers 12. Die Schweißtücher oder Schürze des Paulus würden als geistliche Amulette benutzt, um Kranken zu heilen und böse Geister auszutreiben. Schweißtücher, schmutzige, feuchte Lappen. Warum würde Gott so etwas tun? Kürzer erklärt, es gab in dieser Zeit einen Aberglauben, dass wenn jemand etwas Kleidung oder Lappen vom Leib eines Mannes nehmen könnte, dann würde er von dem Stoff geheilt. Gott bestätigte nicht den Aberglauben. Er zeigte aber seine Macht sogar durch Dinge, denen die Menschen fleischlich Kräfte zugeschrieben würden. Wir müssen aber zwei Fragen stellen über Wunder im Allgemeinen, nicht nur diese Wunder. Erstens, was sind Wunderwerke? Wunder sind die Taten Gottes, die er durch menschlichen Mittel macht. Sie sind überirdisch, übernatürlich. Sie haben ein Ziel, das wir letzte Woche von Hesekiel gehört haben. Er wirkte Wunder und ihr werdet erkennen, dass ich, Yahweh, geredet und es getan habe, spricht Yahweh. Das heißt, Gott will, dass wir auf sein Wort hören. Und er wirkt Wunder, damit wir ein Neonlicht, eine Anschlagstafel oder ein Zeichen hätten. Hör auf das Wort, es sagt. Der Schwerpunkt liegt auf dem Wort. Ohne Wunder ist das Wort noch mächtig und herrisch. Ohne das Wort sind die Wunder nur Tricks. Das Wort kann jemanden erlösen, aber die Wunde nicht. Zweitens, wer kann die Wunderwerke wirken? Wunderwerke kamen nur von Gott und durch seinen Diener. Warum sage ich, kamen und nicht kommen? Es steht im Hebräerbrief, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, dem Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Die Wunder wurden immer von göttlichen Menschen gemacht. Sie waren auch ausnahmsweise besonders. Mose, Elia, Elisa, die Apostel, Jesus. Wir haben in der Bibel weniger als 350 Jahren von diesen Wunderwerken, von weniger als etwa 20 Leute. Die Wunder standen auch nie mit Geld im Zusammenhang. Und wir können das gleich später sehen in Versen 13 bis 16, wo wir die Betrüger sehen. Alles, was wir von Sceva und seinen Söhnen, die Betrüger, was wir von ihnen wissen, ist in diesem Abschnitt, in diesem Text. Lass uns die Verse 13 und 14 nochmal lesen. Aber auch einige von den umherziehenden Jüdischen beschwören unternahmen es, über die, welche böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus anzurufen, indem sie sagten, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Es waren aber 7 Söhne eines jüdischen Hohenpriesters Schewers, die dies taten. Schewer war nicht unbedingt der Hohepriester Israels, sondern ein örtlicher Priestleiter. Er wurde in Hochachtung vor dem Volk gehalten. Die 7 Söhne waren fast wie ein Symbol von seiner Glückseligkeit. Sie waren umherziehende Beschwörer, was bezahlte Exorzisten oder Teufelsaustreiber bedeutet. Sie verdienten Geld von ihren sogenannten Wundern. Sie haben versucht, den Namen Jesus als Talisman zu benutzen. Sceva und seine Söhne haben aber tatsächlich Zauberei betrieben. Zauberei ist überirdisch und übernatürlich, wie die Wunder. Aber was ist anders? Zauberei versucht, einen Gott oder Götter oder Dämonen zu manipulieren. Wenn der Zauberer gut genug spricht, dann wird der böse Geist ihm helfen. Vielleicht habt ihr es so gehört, Abracadabra, Alakazam. Aber in diesem Fall hören wir eine andere Zauberformel, die wir nicht erwartet haben. In dem Namen Jesu Christi. Lass uns 15 und 16 lesen. Der böse Geist aber antwortete und sprach zu ihnen, Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, aber wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und bezwang sie miteinander und überwältigte sie, sodass sie nackt und verwundet aus jenem Haus entflohen. Was wir von den Teufeln, von diesem bösen Geist hören, ist merkwürdig. Erst erkennt Jesus. Wie konnte er Jesus kennen? Das ist, weil Jesus der Sohn von Ewigkeit ist. Er war da am Anfang. Durch ihn würde ja dieser böse Geist gemacht. Dieser Dämon war ein Mitglied der himmlischen Herrscharen. Er ist jetzt gefallen und ist ein Teil der Legion des Teufels. Er weiß über Paulus. Warum wurde Paulus von diesem Geist erkannt? Wir wissen eigentlich nicht, aber der Punkt ist wirklich, Sceva jetzt zu bedrohen. Die Frage, wer seid ihr, ist auch eine bedrohliche Frage. Wir wissen von Jesus, dass alle, die an ihn glauben, sind Söhne Gottes, aber die, die nicht an ihn glauben, sind Söhne des Teufels. Gott, der Vater, begrüßt uns, als wir ins Haus kommen. Gott öffnet die Tür für alle, die klopfen. Er hilft allen, die um Hilfe bitten. Der Teufel ist nicht so. Er hat die Kinder, die er nie kennengelernt hat. Er sorgt sich nicht um sie. Er ist ein Hasser, Lügner, ein Zerstörer. Wir können sagen, der böse Geist ist auf derselben Seite mit Sceva und seinen Söhnen, weil sie gegen Gott sind. Sie sind aber unter Beschuss durch eigene Truppen. Sceva und seine Söhne sind mit der Waffe, aber ohne Munition angekommen. Sie hatten den Namen Jesus im Mund, aber sie hatten keinen Heiligen Geist im Herzen. Wenn der Besessene zu ihnen gesprochen hat, war die Zeit, um zu fliehen. Aber jetzt, wir haben gesehen, jetzt ist zu spät. Sie entflohen nachtunverwundet aus jenem Haus. Das ist doch ein Antiwunder. Ist ein Vorschau aber. Wenn man nicht zu Christus kommt oder mit Christus kommt, wird man nackt vor Gott stehen. Wir brauchen die Macht des Geistes, die Gerechtigkeit des Sohnes, den Namen des Vaters über uns. Wenn wir nicht so gekleidet sind, dann kommt das Gericht. Das ist nicht ein Gericht des Teufels, sondern das Gericht Gottes gegen Sünde. Was wir hier lesen, ist auch eine Umkehrung der Geschichte in Markus 5 und Lukas 8. Lukas 8. Als er, das ist Jesus, aber an das Land gestiegen war, kam ihm ein Mann aus der Stadt entgegen, der Dämonen hatte und seit langer Zeit keine Kleider anzog und nicht im Haus blieb, sondern in den Grabstätten. Dann wenig später. Die Leute aber gingen hinaus, um zu sehen, was geschehen war. Und sie kamen zu Jesus und fanden den Menschen, von dem die Dämonen ausgefahren waren, bekleidet und vernünftig zu den Füßen Jesu sitzen. Jesus sagte, niemand aber kann in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht vorher den Starken gebunden hat. Er brachte die Macht mit, das Haus des Teufels komplett auszurauben. Er ist zum Besessenen gekommen und die Legion hat Jesus gefragt, ob sie auskommen dürfte. Jesus hat den Besessenen gezähmt. Geschwister, die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Wir können keinen Sieg ohne den Heiligen Geist haben. Wir sind unfähig, gegen die geistlichen Feinde, eben unseren Sünden, zu kämpfen ohne ihn. Würdet ihr ohne ein Messer in die Kirche gehen? Würdet ihr draußen gehen ohne Kleidung? Würdet ihr in die Schlacht gehen ohne einen Besuch zum Waffenarsenal? Hoffe nicht. Aber wie oft bereiten wir uns darauf, in den täglichen geistlichen Krieg zu gehen? Betet ihr für die Hilfe Gottes durch seinen Heiligen Geist? Leset ihr das Wort Gottes, damit ihr die richtigen Werkzeuge für das Leben in allen Fällen habt? Denkt ihr an eure Taufen und an das Abendmahl, wie früh heute? Die Fähigkeit, gute Werke zu tun, kommt vom Geist Christi. Heiligung macht uns mehr und mehr wie Christus und bringt uns zur Einigkeit mit ihm. Kommt zu ihm ins Gebet. Hört von ihm in dem Wort. Erinnert euch an ihn in den Sakramenten. Wir haben alles, was wir für das Leben und die Heiligkeit brauchen. Alles. Lasst uns die Mittel benutzen. Aber wir sehen nach dieser öffentlichen Beschämung die Macht Gottes. Gott kehrt dieses Antiwunder um. Eben was Gott in diesem Fall nicht gemacht hat, wirkt er zu der Erlösung dieser Menge. Wir lesen von Vers 17 und 18. Dies aber würde allen bekannt, sowohl Juden als auch Griechen, die zu Ephesus wohnten, und Furcht fiel auf sie alle. und der Name des Herrn Jesus würde erhoben. Viele aber von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und gestanden ihre Taten. Lass uns hier etwas merken. Dies würde bekannt. Und wie würde es bekannt? Natürlich gab es viele, die diese Männer Nacht auf der Straße sehen haben. Aber alle? Das geht nicht. Wir können das anders fragen. Sind nackte Männer die Mittel der Erlösung? Nee. Nein, das ist durch die Verkündigung. Der Glaube ist aus der Verkündigung Christi. Was Lukas hier schreibt, ist, dass Schäfer von Jesus gehört hat, aber er hatte nicht die Macht, die Jesus hatte. Diese Leute haben von Jesus und seinen Wundern gehört und von seiner Macht gehört. Sie sahen, dass sein Name nicht genug war. Sie brauchen seinen Namen und seinen Geist. Ein Professor meines hat es so erklärt: Sie brauchen nicht nur diese Wunder zu sehen, sondern auch ein neues Wunder. Eine neue Geburt. Das kam mit zwei Kennzeichen. Erst, sie fürchteten Gott. Wenn wir von dem Volk Gottes hören, sind sie immer Gottesfürchtige. In den Sprüchen steht, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Sie haben sein Wort gehört. Die Wunder haben das Wort belegt, gefördert und bestätigt. Ja? Jetzt verstehen sie die Furcht Gottes. Er ist allmächtig. Er ist größer, als ich begreifen kann. Er hat Herrschaft über alles im Himmel, auf der Erde, sogar die Dämonen. Er ist Yahweh, der Herr. Calvin hat es so erklärt, dass wir nichts außer dem verstehen, was wir von unserem Verständnis Gottes verstehen. Und nach diesem Verständnis kann man über sich selbst richtig denken. Das ist, was wir nächstes sehen. Diese Leute kamen und bekannten ihre Sünde. Sie haben von Gott gehört, sie verstanden das Evangelium und jetzt sehen sie sich und sagen, Gott sei mir gnädig, der Sünder. Die sehen seine Heiligkeit und seine Vollmacht und sie verstehen, es gibt gar keine Erlösung ohne seine Gnädigkeit. Sie sagen das nicht generisch, sondern spezifisch. Sie haben ihren Taten bekannt und ihre Taten gestanden. Durch die Buße zum Leben trauert und hasst der Sünde seine Sünde. Und durch die Buße gibt Gott uns Friede. Sie haben sich konkret für jede einzelne Sünde bemüht. Lass mich euch fragen, ob ihr eure spezifische Sünde bemüht. Eltern, bittet ihr eure Kinder um Vergebung, wenn ihr die Geduld verliert? Ehepaaren, bittet ihr euch um Vergebung, wenn ihr übereinander mürrt? Jesus sagt in Matthäus, dass wir die Vergebung fast vor allen halten sollten. Gott hat es früh gelesen. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Alter und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Alter und geh vorher hin. Versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann später nach dem komm. Wenn das der Fall mit Menschen ist, sogar mehr ist es mit Gott. Man sollte ein Leben der Buße haben. Wir sollten regelmäßig um Vergebung unserer Sünden bitten. Ihr werdet das Gewicht von euren Schultern nehmen. Er wird dir die Ruhe dafür geben. Wenn du noch nicht zu ihm gekommen bist, komm. Bekenne deine Sünde vor dem Herrn Jesus. Er kennt deinen Namen und deine Sünde schon. Er hört auf alle, die an ihn rufen, die an ihn trauen. Aber wir haben einen Blick auf die Buße im öffentlichen Sinn in Versen 19 und 20. Zahlreiche aber von denen, die Zauberei getrieben hatten, trügen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberdrachen. So wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. Vielleicht habt ihr gedacht, das ist viel Geld. Das habe ich auch gedacht. Aber wie viel ist das eigentlich? Ein Drachme war der Lohn für einen Tag Arbeit. 15.000 Drachmen bedeutet 15.000 Tage Arbeit. Und 15.000 Tage Arbeit bedeutet ungefähr 140 Jahre Arbeit. Was hat euer Glaube wirklich gekostet? Diese Christen, diese ganz neu, ganz frisch Christen, haben nicht nur einen Übergang oder einen Wechsel in Karrieren gemacht. Nee. Sie haben ihren Lebensunterhalt in Brand geworfen. Diese Bücher könnten auch Rücklage für sie sein, aber sie haben alles verbrannt. Seid ihr bereit, deine Wohnsituation aufzugeben? Oder habt ihr noch den Plunder von dem Leben vor Christus? Brennt ihn. Erlaubt ihr eure Sünde ruhig im Herzen, wie ein Haustier zu bleiben? Brennt sie. Lasst uns nun auch jede Bürde und die uns so leicht umstreckende Sünde ablegen, mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf. Steht in einem Hebräerbrief. Aber es gibt noch eine Anwendung hier. Sie haben das öffentlich draußen vor allen gemacht. Sie haben vor allen gesagt, dass Jesus der Herr ist, dass sie zu Jesus gehören, dass Jesus wichtiger, besser, schöner, reicher als alles in der Welt ist. Die Leute, die wir jeden Tag sehen, verstehen sie das? Haben sie von diesem Erlöser gehört? Verstehen Sie, dass Jesus für die Sünde der Welt getötet würde? Verstehen Sie, dass wir ihn lieben? Verstehen Sie, dass ohne ihn sie Sklaven der Sünde sind? Wie kann es sein, dass wir so ehrlich von ihm in dieser Gemeinde sprechen können und dass wir im Alltag kein Wort sagen? Aus der Fülle des Herzens redet sein Mund. Aber in Vers 20 sehen wir die Auswirkungen dieses öffentlichen Bekenntnisses. Was stammt aus diesem Bekenntnis? Das Wort wuchs mit Macht und erwies sich kräftig. Habt ihr das bemerkt? Wir hören von diesen Wundern, von der Büße und von Bekenntnis. Aber die Grundwerke für die Wunden waren von dem Bekenntnis. Von dem Bekenntnis Paulus und von der Büße gekommen ist, ist noch mehr Bekenntnis. Was sie verkündigt haben, was sie gesagt haben. Die Ungläubigen würden nicht auf Paulus passen, wenn er nur ein verschwitzter Mann wäre. Er hat gepredigt und er hat verkündigt und er hat bekannt, dass Jesus der Herr ist, dass sein Wort treu und wahr ist, dass er für die Sünde der Menschheit getötet ist, dass er Gott mit uns durch seinen Heiligen Geist ist. Die Finsternis vergeht durch das Wort und das wahrhaftige Licht leuchtet schon heute. Wir leben eine andere Zeit als Paulus. Manchmal denkt man, es wäre so gut, wenn wir in solchen mächtigen Zeiten leben könnten. Aber die Vollmacht Gottes ist noch heutzutage ein tägliches Wunder. Die Erlösung Gottes durch sein Wort bringt uns noch zur Büße. Der Heilige Geist öffnet noch unsere Munde, ihn zu bekennen. Lass uns jetzt beten und ihn bekennen. Lieber Gott, wir danken dir für diesen Text, für die Güte, die du uns getan hast, gemacht hast. Gott, wir beten jetzt für die Macht, die du uns versprichst, dass wir die Macht, uns zu verkündigen, haben werden. Und Gott, wir beten, dass viele werden das Wort hören und sie werden es glauben, dass sie seinen Sohn lieben werden. Gott, öffne unsere Münde, über ihn zu sprechen, für ihn zu leben. Gott, hilf uns auch zu sehen, was wir von dem alten Leben, von der Zeit vor Christi haben, damit wir es brennen können. Oh Gott, wir wissen, dass wir nur diese Asche dir geben können, aber du kannst Schönheit von Aschen bringen. Wir beten auch für die Vergebung der Sünde, die du uns in Christus gegeben hast. Und wir beten alles in seinem Namen. Amen.